Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen bei diesen Geräuschen auf einmal auch wieder 10 ist und am Gameboy sitzt und auf dem Sofa rumdaddelt. Das ist der Original Gameboy 8-Bit-Sound. Der alte graue und es läuft gerade Legend of Zelda. Da ist nämlich gerade frisch der neueste Teil der Reihe erschienen. Geht immer noch darum, die Prinzessin Zelda zu retten. Was neu ist am neuen Legend of Zelda, das gucken wir uns gleich an. Vorher sprechen wir noch über die Aktentasche von Olaf Scholz. Eine eigentlich stinknormale Aktentasche, schwarz aus Leder. Über die wird gerade viel gesprochen und geschrieben. Es geht nämlich um die Aktentasche von Olaf Scholz, die er schon seit mehreren Jahrzehnten benutzt. Angeregt hat dieses Interesse an diesem modischen Accessoire ein wunderbarer Text in der Süddeutschen, die sich heute mit dem Museumswert von solchen Alltagsgegenständen aus der Politik beschäftigt. Hängen geblieben ist bei vielen eben genau diese Aktentasche. An der hat nämlich jetzt schon die Friedrich-Ebert-Stiftung Interesse angemeldet und das Haus der Geschichte in Bonn, obwohl Olaf Scholz die Tasche ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre benutzen will. Harald Biermann ist Präsident der Stiftung Haus der Geschichte und wir haben ihn mal erklären lassen, was macht die Aktentasche eines Bundeskanzlers so interessant?
Naja, sie ist, wenn man sozusagen den ersten Jahren, die wir jetzt von Herrn Scholz erlebt haben, Glauben schenken darf, eine der Konstanten, auch der sichtbaren Konstanten auf allen seinen Wegen. Also zum einen bei seinem Weg in den Bundestag. Wir kennen alle diese Bilder, wo er dann seine Aktentasche auspackt. Und dann aber auch im Ausland, wo er immer wieder mit dieser Aktentasche bei offiziellen Besuchen, aber auch bei inoffiziellen Arbeitsbesuchen diese Aktentasche mitgeführt hat. Und wir als Museum suchen natürlich nach Objekten, die uns eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist zum einen, dass diese Tasche ein treuer Wegbegleiter ist und zum anderen eben auch etwas sagt über den Arbeitsstil von Bundeskanzler Scholz, dass er eben Wert legt auf gedrucktes Material, also damit sozusagen noch kein Digital Native ist.
Jetzt ist es aber trotzdem irgendwie ein bisschen absurd, wenn man drüber nachdenkt, oder? Dass jetzt schon irgendwie zwei Seiten Interesse angemeldet haben an der Tasche, die Olaf Scholz ja wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre benutzen will. Aber scheinbar ja irgendwie auch nicht zu früh, wenn es ja wirklich jetzt schon mehrere Interessen gibt. Würden Sie jetzt sagen, Sie sind jetzt dran, weil die Friedrich-Ebert-Stiftung schon die Aktentasche von Willy Brandt hat, schreibt die SZ? Oder muss man das noch ausdiskutieren über die nächsten Jahre?
Nein, also es gibt immer eine gesunde Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen sammelnden Institutionen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat natürlich ein Prä und ein Vorrecht bei allem gedruckten Materialien. Also die Nachlässe von bedeutenden Sozialdemokraten liegen natürlich in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir kümmern uns in erster Linie um das gegenständliche Erbe der unterschiedlichen politischen Persönlichkeiten. Also wir sammeln nicht so sehr das Gedruckte, sondern dann eben das Gegenständliche. Also hier in diesem Fall die Aktentasche oder im Fall von Angela Merkel das Mobiltelefon, das wir von ihr bekommen haben, das eben auch ein Zeichen dafür gewesen ist, wie sie regiert hat, nämlich per SMS. Und das hat Gerhard Schröder als Vorgänger nicht getan, obwohl es da schon möglich gewesen wäre. Und Helmut Kohl, da war es einfach technisch noch nicht möglich.
Wie ungewöhnlich ist denn das eigentlich, dass man sich da so früh schon um ein Artefakt kümmert? Also ja. Wie früh haben Sie zum Beispiel bei Angela Merkel angefangen zu sammeln?
Also eigentlich beginnt das mit der Kanzlerschaft. Also, dass man schaut, was ist emblematisch, was hat eine besondere Bedeutung, was erzählt auch eine Geschichte. Das verfolgen wir sehr aufmerksam. Und dann nach einer Periode, wo sich dieses Bild dann ja auch verfestigen muss, also wir verfolgen da sehr aufmerksam die Presse und auch die ersten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die es dann schon gibt bei den Politikwissenschaftlern. Und dann muss man schon relativ früh dran sein, weil es gibt eben auch andere Institutionen. Wir allerdings sind ja ein Bundesmuseum und davon gibt es nur ganz wenige in Deutschland, also 5 große Bundesmuseen und wir sind eben für die Zeitgeschichte direkt zuständig, also für die Zeit nach 1945 und deswegen haben wir da auch einen ganz guten Arbeitskontakt zum Kanzleramt oder dann eben auch zu den anderen Ministerien, wenn es notwendig sein sollte.
Was haben Sie denn sonst so von ehemaligen KanzlerInnen oder auch von anderen hohen PolitikerInnen in der Sammlung? Haben Sie da vielleicht ein Lieblingsstück oder irgendwas, was besonders ausgefallen war oder was besonders schwer zu bekommen war?
Ja, schwer zu bekommen ist viel. Also was uns immer sozusagen angerechnet wird, und das haben wir auch wirklich, ist also den Pullover von Helmut Kohl, den er am 16. Juli 1990 bei seinem Besuch im Kaukasus bei Michail Gorbatschow getragen hat. Und wir haben sowohl Sie kennen vielleicht noch diese emblematischen Bilder auf den Baumstümpfen, und Helmut Kohl hat eine Strickjacke, und Michail Gorbatschow trägt einen Pullover, und beide Gegenstände sind bei uns im Museum, und dafür sind wir oft verlacht worden. Es ist aber ganz falsch, weil natürlich war das sozusagen ein Übereinkommen zwischen diesen beiden Politikern, dass man jetzt in einer informellen Atmosphäre über die deutsche Einheit verhandelt. Und das war natürlich ein Zeichen in die Weltpolitik hinein, dass also der deutsche Kanzler und der Generalsekretär der KPdSU entspannt unter freiem Himmel über die Einheit sprechen. Und das hat große weltpolitische Bedeutung. Wir stellen beide Kleidungsstücke aus. Wir haben auch sehr viele Trikots, Fußballtrikots von Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist ja bekennender Fußballfan, und er hat eine große Anzahl von Trikots uns übergeben, die er immer wieder getragen hat bei Stadionbesuchen und übrigens auch in seiner fußballerischen Karriere im Lippischen beim TuS Kalle.
Ach, gucken Sie mal an. Ich habe Folgefragen zu der Strickjacke und zu dem Pullover.
Ja.
Vielleicht können Sie an dem Beispiel mal erklären, wie Sie eigentlich entscheiden, was in der Sammlung landet, und im nächsten Schritt, wie kommt man eigentlich an sowas? Also wen ruft man an, wenn man einen bestimmten Pullover von Kohl haben will?
Ja, das ist, also es war die Strickjacke von Kohl. Wir haben Kontakte schon seit sehr langer Zeit ins Kanzleramt. Egal, wer jetzt Kanzler ist, die Beamten werden ja nicht ausgetauscht, zumindest auf der Arbeitsebene nicht. Und da wenden wir uns dann vertrauensvoll an die Menschen, die uns schon lange begleiten, und fragen einmal nach, ob man sich ausmalen könnte, ein Stück abzugeben, informell. Und wenn dann auf einer informellen Arbeitsebene sozusagen gesagt wird, ja, das könnten wir uns durchaus vorstellen, dann schreibt der jeweilige Präsident dieser Stiftung, also meine Vorgänger oder ich, einen Brief und fragen formell an, und der wird immer beantwortet, und formell bekommen wir dann die Zusage, und dann kommen unsere Mitarbeiter und holen dieses Stück dann jeweils ab.
Das heißt, da ruft dann aus dem Kanzleramt jemand an, und genau, entweder bei Kohl oder bei seiner Familie, und sagt so, ey, braucht ihr diese Strickjacke noch? Wir hätten die gerne. Und dann muss man darüber nachdenken, ob die noch jemand tragen will oder ob die schon ins Museum kann.
Genau, genau.
Jetzt wühlen Sie ja manchmal, Sie und Ihr Team, sogar fast wörtlich im Müll. Also in der SZ kann man zum Beispiel lesen, wie Sie da irgendwie in Baustellen vor dem Abriss unterwegs sind und nach Dingen suchen. Was sehen Sie denn dann für einen Wert eigentlich? Können Sie das nochmal zusammenfassen in Artefakten, in Alltagsgegenständen, die andere übersehen?
Ja, das ist ganz wichtig. Also da hat sich mittlerweile eine Entwicklung in der Bundesrepublik eingestellt. Also als wir gegründet wurden, 86 sind die ersten Mitarbeiter hier ins Haus gekommen, und 1994 wurde das Museum eröffnet zum ersten Mal. Und in den Anfangsjahren gab es in allen Bereichen der Bundesverwaltung und der Bundesregierung kaum ein Gespür dafür, dass die Bundesrepublik selbst auch bewahrenswert ist. Also der Abriss des alten Bundestages ist 1987 erfolgt, und der ist dann einfach vonstatten gegangen. Also man hat irgendwie gesagt, ja, wir wollen den abreißen, wir wollen was Neues bauen, und kein Mensch hat daran gedacht, dass diese Sitze und diese Sitzbänke, die die Geschichte der Bundesrepublik ja über mehr als 35 Jahre begleitet haben, dass die ihr erhaltenswert wären. Und dann kamen eben unsere Mitarbeiter auf den Plan und sagten, nein, wenn ihr abreißt und das alles rausreißt, dann reißt es so raus, dass man es nachher wieder aufbauen kann, und dass wir auch noch einige Artefakte da sozusagen in unsere Depots legen können. Und heute in unserer Ausstellung hier in Bonn ist eine große Inszenierung des ersten deutschen Parlamentes mit dem Originalgestühl, dem Originalparkett und der Originalrednertribüne. Und das ist einer der Highlights unserer Ausstellung, weil natürlich der neue Neubeginn der Demokratie in Bonn ein Meilenstein in der Geschichte der Bundesrepublik ist und diese Bilder für viele, die sozusagen ein gewisses Alter haben, noch ihnen klar vor Augen stehen.
Harald Biermann, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte, hat schon mal vorsichtig Interesse angemeldet. An der Aktentasche von Olaf Scholz ist heute in der Süddeutschen zu lesen. Auch wenn Scholz diese Aktentasche wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen wird. Wir haben darüber gesprochen, welche anderen Alltagsgegenstände von KanzlerInnen und anderen hochrangigen PolitikerInnen eigentlich noch geschichtswürdig sind. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Der Held Link rettet die Prinzessin Zelda. Das macht er schon seit mehreren Jahrzehnten immer wieder in den Computerspielen der Legend of Zelda-Reihe. Jetzt ist gerade frisch die neueste Ausgabe erschienen. Legend of Zelda Tears of the Kingdom heißt die. Gamer und Journalist Tobias Nowak hat das neue Spiel für uns getestet und er hat auch einen Blick geworfen auf die Geschichte dieser ziemlich erfolgreichen Spielereihe.
Ich spiele Link, den sprachlosen Helden. Eigentlich ist meine Aufgabe, wie jedes Mal seit 37 Jahren, Zelda, die Prinzessin von Hyrule, aus den Händen des oberbösen Ganon zu befreien. Das Problem, ich werde ständig abgelenkt. Da reite ich etwa auf ein Dorf zu, als ein erschöpfter Waldgeist am Wegesrand mich bittet, ihn zu seinem Freund auf der anderen Seite einer Schlucht zu bringen. Mit Hilfe von ein paar schnell zusammengeklebten Baumstämmen überquere ich die Schlucht und vereine die beiden Freunde. Allerdings entdecke ich dabei einen Höhleneingang, der erkundet werden muss. In der Höhle laufen zwar ein paar der steinernen Roboterwächter herum, aber meine neuen Pfeile mit dran getackerten Feuerfrüchten, die beim Aufschlag explodieren, wirken hier Wunder. Dann schwimme ich durch den Fels auf den Berggipfel und so weiter. Während mein Pferd geduldig vor der inzwischen meilenweit entfernten Höhle auf mich wartet und ich schon gar nicht mehr genau weiß, was ich eigentlich als nächstes tun muss, um zu Zelda zu gelangen.
Die gesamte Reihe Legend of Zelda ist natürlich eine ganz große Spielereihe, seit 1986 sehr beliebt bei Fans und Kritikern, hat viele Dinge zum ersten Mal so richtig populär gemacht in der Computerspielewelt. Zum Beispiel die bunte Mischung aus Action, Adventure, Rollenspielen, Puzzle-Elementen, Elemente, die vorher nur getrennt voneinander in Spielen erschienen sind.
Für Matthias Oborski, Ausstellungsleiter des Computerspielemuseums in Berlin, steht auch die jüngste Ausgabe der Zelda-Spiele, Tears of the Kingdom, in dieser Tradition.
Man kann wirklich sehr detailliert mit dieser Welt interagieren und man kann da quasi sein eigenes Leben führen, ohne unbedingt der Hauptstory folgen zu müssen.
Diese Freiheit, die Zelda-Titel den Spielenden gewähren, war für sehr viele große Games in den letzten 20, wenn nicht 30 Jahren Inspiration und Vorbild. Von Grand Theft Auto über Assassin's Creed bis zu The Witcher und den Dark Souls-Spielen. Gleichzeitig hat Nintendo es geschafft, jedem der mittlerweile 20 Zelda-Spiele eine ganz eigene Note zu verpassen und experimentiert immer wieder mit neuen Spielideen. Wie zum Beispiel 1998 Melodien als zentrale Mechanik in Ocarina of Time oder im letzten Spiel Breath of the Wild die totale Erkletterbarkeit der gesamten Spielwelt. Wenn ich etwas sehen kann, kann ich es auch erklettern. Matthias Oborski vom Computerspielemuseum.
Breath of the Wild zeichnet sich ja auch aus durch sogenanntes emergentes Gameplay, also Gameplay, das auch die Designer gar nicht unbedingt exakt genau so vorhergesehen haben, was erst durch die Interaktion der Welt mit dem jeweiligen spielenden Menschen entsteht. Und weil Menschen nun mal unterschiedlich sind, gibt es auch extrem viele unterschiedliche Dinge, die da in der Welt passieren können.
Die Emergenz, also das Entstehen unvorhergesehener Situationen durch die Wechselbeziehungen verschiedener Spielsysteme, prägt auch das neue Tears of the Kingdom. Wir können aus herumliegendem Material alles Mögliche bauen, Heißluftballons, Katapulte, Motorboote. Wir können unsere Ausrüstung mit den seltsamsten Gegenständen aufwerten. Ein Felsbrocken ans Schwert geklebt und es ist ein Riesenhammer, ein Flammenwerfer auf den Schild geklebt und jeder Schlag eines Gegners verbrennt diesen. Die Wege, mit der Umwelt zu interagieren, sind schier endlos. Die hohen Anforderungen an die eigene Fantasie und Intelligenz, vor allem die unabsehbare Vielzahl von Ablenkungen, sind für manche aber auch eine Belastung. Wen das nicht abschreckt, den erwartet eine unvergleichliche Spielwelt. Und die Antwort auf die Frage, dürfen wir dieses Mal endlich auch den Charakter der namensgebenden Zelda spielen? Nach 37 Jahren als meist passive Jungfrau in Nöten wäre es schön, die Abenteuer in Hyrule auch mal aus ihrer Perspektive zu erleben.
Tobias Nowak über das neue, von vielen heiß ersehnte Videospiel The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ist für die Nintendo Switch erschienen und kostet 70 Euro.
Schöne Menschen in teuren Kleidern. Das ist eine Sache, die man sich bei den Filmfestspielen in Cannes angucken kann und natürlich viele, viele Filme. Gestern ist das Festival gestartet. Und der Eröffnungsfilm, der hat auch gleich direkt für Diskussionen gesorgt. Jeanne du Barry heißt der und in dem spielt Johnny Depp die männliche Hauptrolle. Auch die weibliche Hauptrolle und die Regisseurin sind nicht unumstritten, da kommen wir gleich noch zu. Und auch darüber hinaus sind Macht und Arbeitsbedingungen an Filmfests, an Filmsets dieses Jahr Thema in Cannes. Sprechen wir jetzt drüber, über all diese Themen mit Susanne Burg. Das ist unsere Filmexpertin und die ist die nächsten beiden Wochen für uns in Cannes. Hi.
Hallo.
Wo bist du jetzt gerade? Kannst du von da, wo du gerade mit mir sprichst, das Meer sehen?
Ach, schön wär's. Ich habe das Meer ehrlich gesagt noch gar nicht mitbekommen, seit ich angekommen bin am Montag. Ich bin in der Wohnung, in der Küche und kann immerhin nach draußen gucken und sehen, dass die Sonne scheint. Ansonsten bekomme ich von der Sonne nicht so viel mit, weil ich entweder in der Wohnung bin oder im Kino. Also anders als viele glauben, die denken, wir sitzen nur am Strand und trinken Cocktails.
Schade für dich, besser für uns. Aber sprechen wir doch mal direkt über die Eröffnung gestern. Ich habe Menschen in teuren Outfits versprochen. Wie war der rote Teppich?
Ja, ich musste ehrlich gesagt an das Jahr 2018 denken, als sich damals Schauspielerinnen, Produzenten, Regisseurinnen auf dem roten Teppich versammelt haben, die Hände verschränkt haben, ihre Unterstützung für Time's Up bekundet haben, also für mehr Beteiligung von Frauen in der Filmindustrie. Da ging es ja auch um den Dresscode auf dem roten Teppich und die Frage zum Beispiel, ob die Pflicht für High Heels für Frauen nicht wirklich vorbei ist. Ich fand es interessant, dass davon überhaupt nichts mehr zu sehen ist, auch darüber nicht mehr gesprochen wird. Die Heels waren sehr high, die Kleider sehr luftig, die Haut sehr frei. Mhm. Das französische Fernsehen hat auch alles übertragen vom roten Teppich schon. Und da war zum Beispiel immer wieder das sehr tiefe Dekolleté von Catherine Zeta-Jones zu sehen. Sie war in Cannes, weil ihr Mann Michael Douglas ja gestern die Ehrenpalme bekommen hat. Also es war so ein Bild, das sich mir eingeprägt hat.
Im Moment, die Frauen müssen High Heels tragen in Cannes?
Das wurde diskutiert schon 2015. Dann hat Cannes ein bisschen dementiert, aber es gibt eine strikte Kleiderordnung und die sagt eben vor, Frauen in hochhackigen Schuhen und mit Kleidern.
Das ist ja tatsächlich nicht so ganz 2023. Aber lass uns mal über Johnny Depp sprechen, der war ja auch da. Viel diskutierte männliche Hauptrolle im Eröffnungsfilm, habe ich gerade gesagt. Diskutiert natürlich unter anderem deswegen, weil die Regisseurin Mai Wen mit den Dreharbeiten begonnen hat, kurz nachdem sein zweiter Prozess wegen angeblicher körperlicher Misshandlung gegen seine Ex-Frau begonnen hat. Sie hat also noch nicht mal den Ausgang des Verfahrens abgewartet. Wie ist denn Johnny Depp in diesem Kontext da jetzt gestern Abend aufgetreten?
Als sei nichts gewesen. Also es ist ja immer eigentlich so das gleiche Prozedere. Die Stars werden in den Limousinen vorgefahren, steigen aus. Tausende von Fans warten dann schon an der abgesperrten Straße, jubeln, wollen Selfies machen, Autogramme haben. Und das war dann gestern auch bei Johnny Depp so. Also die Menge ist förmlich ausgeflippt. Alle wollten Autogramme. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der monatelange Prozess, also quasi ja die Schlammschlacht um die Frage häuslicher Gewalt, irgendwelche Skepsis bei den Fans verursacht hat. Interessant fand ich dann aber auch die Bildregie bei der Eröffnungsgala, die, wie gesagt, ja am französischen Fernsehen live übertragen wird. Da sang Jacob Lusk von der Gruppe Gabriels auf der Bühne, also sang Stand By Me von Benny King. Im Refrain kommt dann ja immer wieder dieses Stand By Me. Die Kamera schwenkte auf Johnny Depp im Publikum um und zu hören war währenddessen immer wieder Stand by me, also bleib an meiner Seite. Das war irgendwie schon ironisch. Nun kann man spekulieren, war das Absicht, Zufall, aber es sagt für mich auch viel aus darüber, wie wenig Bewusstsein dann doch in Teilen der Kulturindustrie hier herrscht. Das Branchenmagazin Hollywood Reporter machte gestern so eine Art Kulturvergleich auf, hat gesagt, Johnny Depp sei in Hollywood eindeutig noch immer eine Persona non grata und tja, Europäer seien da wohl historisch etwas toleranter gegenüber umstrittenen Künstlern und Künstlerinnen. Verständnis hatten sie aber dann trotzdem nicht so wirklich, warum dieser Film dann gerade das Festival eröffnet und damit ja auch ja, diesen komischen Ton setzt.
Was kannst du denn über den Film selber sagen? Worum geht's eigentlich?
Ja, die Frage war auch hier, ist das quasi eine Rehabilitation von Johnny Depp? Das ist wirklich interessant. Vielleicht in Europa, wo Johnny Depp offensichtlich noch mehr gefeiert wird, gerade in Frankreich, wo man sich gerne an die schöne Zeit mit Vanessa Paradis erinnert, die ja verheiratet waren. Also Johnny Depp spielt auf Französisch den französischen König Ludwig den 15. Der sieht im Film durchaus verlebt aus, alt, immer interessiert an Mätressen, ist trotzdem irgendwie ein Sympathieträger. Und interessant fand ich, wenn man sich den Film mal genauer betrachtet, was er eigentlich so über Macht- und Geschlechterverhältnisse aussagt. Im Zentrum steht nämlich eigentlich seine Mätresse, Jeanne Dubarry, eben gespielt von Mai Wen, die, wie du gesagt hast, ja auch Regisseurin ist. Und diese Jeanne Dubarry stammt aus einfachen Verhältnissen, ist die uneheliche Tochter einer Näherin, steigt dann zur Lieblingsmätresse von Ludwig dem 15. am französischen Hofe auf. Das ist den Sittenwächtern ein absoluter Graus, zumal Jeanne dann auch nicht so viel gibt auf die strengen Regeln und Sitten und sich viele Freiheiten nimmt. Es geht also vorgeblich erstmal im Film um das Thema Selbstermächtigung aus weiblicher Sicht. Gleichzeitig zeigt der Film dann auch ständig, wie sie von anderen Frauen am Hofe angefeindet wird. Also von weiblicher Solidarität ist da gar nichts zu spüren. Jeanne erträgt das alles nobel und hofft eigentlich immer nur auf die Unterstützung von Ludwig dem 15. Also alle Frauen fügen sich diesem männlichen Machtsystem. Und insofern ist diese Selbstermächtigung eigentlich nur eine Pose. Der Film an sich ist durchaus konservativ in seiner Haltung, meiner Meinung nach.
Und auch die Besetzung von Johnny Depp als verlebtem irgendwie König hat ja auch einen Symbolismus, wo man sich ein bisschen fragt, ob das Absicht ist, oder?
Ja, ganz genau. Also gerade deswegen habe ich auch diese Machtverhältnisse erwähnt, weil ihn gerade zu besetzen in dieser Rolle hat natürlich auch eine gewisse doppelbödige Bedeutung.
Jetzt habe ich gerade schon angerissen, dass auch die Hauptdarstellerin und Regisseurin dieses Films durchaus umstritten ist. Da geht es darum, dass sie zurzeit vom Chefredakteur von der Zeitschrift verklagt wird, weil sie ihn Ende Februar in einem Restaurant angegriffen und ihm dann ins Gesicht gespuckt haben soll. Was ist das für ein Hintergrund? Was ist da los?
Ja, also man muss auch wissen, Mai Wen hat sich häufiger durchaus abfällig über die MeToo-Bewegung in Frankreich geäußert. Und diese Zeitschrift, die heißt Mediapart, die hat während der MeToo-Bewegung in Frankreich viele Geschichten veröffentlicht. Auch die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs durch Mai Wens Ex-Mann Luc Besson ans Tageslicht gebracht. Mai Wen hat ja nur am Rande Luc Besson geheiratet, als sie 16 war. Die Ehe hat 5 Jahre gedauert. Also diese Zeitung hat dann zur Eröffnung jetzt auch getitelt Me Too, das traurige Schauspiel des Filmfestivals von Cannes. Und in dem Artikel steht dann, dass sich die französische Filmindustrie weiterhin den, wie sie schreibt, feministischen Kämpfen widersetzt und auch sexuelle Übergriffe nicht wirklich angeht und aufarbeitet. Also da geht's um die Filmindustrie, aber da reiht sich Cannes natürlich ein. Harvey Weinstein, der prominenteste Fall, der war mit vielen Filmen in Cannes. Mhm. Und viele der Übergriffe, darunter auch gegenüber der italienischen Schauspielerin Asia Argento, haben mutmaßlich hier stattgefunden. Und das Festival erwähnt das nicht, arbeitet es nicht auf. In der vergangenen Woche gab es einen offenen Brief der französischen Schauspielerin Adèle Haenel. Sie war 2019 in Cannes als Hauptdarstellerin in dem Film Porträt einer Frau in Flammen und hat dann ihre Schauspielkarriere beendet, nachdem Roman Polanski bei der Verleihung des französischen Filmpreises César 2020 als bester Regisseur ausgezeichnet worden war. Und in dem Zusammenhang hat Adèle Haenel in ihrem offenen Brief gesagt, Cannes sei, Zitat, zu allem bereit, um seine Vergewaltiger zu verteidigen, und erwähnte ausdrücklich Roman Polanski und Gérard Depardieu als alte Gäste des Festivals.
Wie geht denn das Festival mit den Vorwürfen um? Positioniert man sich da irgendwie?
Also nicht sehr geschickt, finde ich. Der Generaldelegierte für die künstlerische Leitung, Thierry Frémaux, hat sich am Montag der Presse gestellt, hat alle Kritik an sich abperlen lassen, und zu dem offenen Brief von Adèle Haenel hat Frémaux nur ironisch gesagt:
Lorsque comme actrice elle venait au festival, enfin j'espère qu'elle n'était pas dans une contradiction folle. Aujourd'hui, elle tient ce type de discours. Vous savez,
also Frémaux sagt hier, ja, Adèle Haenel hatte offensichtlich keine Probleme damit, als sie als Gast nach Cannes kam, es sei denn, sie litt unter einer verrückten Dissonanz. Und dann fügte er noch hinzu, die Leute nutzen ja Cannes, um über bestimmte Themen zu sprechen, und das ist normal, weil wir ihnen eine Plattform geben. Also das war schon arg lapidar und hat auf Twitter und in den sozialen Medien für einige Aufregung gesorgt. In der Tageszeitung La Libération haben viele Schauspielende ihre Unterstützung für Adèle Haenel bekundet. Und was Gérard Depardieu angeht, haben ja 13 Frauen sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen angezeigt. Er ist seit 2020 wegen Vergewaltigung angeklagt, dreht aber einen Film nach dem anderen, darunter auch Umami. Dieser Film kommt heute in Frankreich in die Kinos.
Aber es kann denn wirklich so ignorant, was die aktuellen Forderungen in der Filmindustrie angeht?
Nein, das kann man so nicht sagen. Das ist ganz interessant, dieses Spannungsfeld. Also Thierry Frémaux, der zieht sich gerne auf den Standpunkt zurück, dass Kunst und Person zu trennen sind. Deswegen hat er offensichtlich auch keine Probleme damit, Mai Wen und Johnny Depp für die Eröffnung einzuladen. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, zeigt das Festival im Wettbewerb so viele Filme von Regisseuren wie nie zuvor, 7. Darunter auch eine große Spannbreite vom Debütfilm aus dem Senegal über die Österreicherin Jessica Hausner bis zur etablierten französischen, durchaus feministischen Filmemacherin Catherine Breillat. Also in Cannes liegt der Anteil der Regisseurinnen im Wettbewerb mit 33% über dem europäischen Durchschnitt. Das Festival bemüht sich durchaus um Diversität. Es sind auch so viele afrikanische Produktionen dabei wie noch nie. Also es bewegt sich, kann man sagen, schon auch etwas.
Aber wie passt denn das jetzt dazu, dass man auf der anderen Seite so wenig Sensibilität zeigt? Also zum Beispiel bei der Eröffnung, wie geht das zusammen?
Ja, und dann auch noch beim weiteren Filmwettbewerb, den muss man unbedingt auch noch erwähnen, die Produktion der französischen Regisseurin Catherine Corsini, Le Retour. Da gab es große Kritik an einer Szene mit einer Schauspielerin unter 16 Jahren. Die Szene war explizit sexuell und dass die Regel in Frankreich muss vorher eigentlich bei einer Kommission beantragt werden. Das ist nicht geschehen. Das war ein Verstoß gegen das Sozialrecht. Daraufhin wurde dem Film die nationale französische Kinoförderung entzogen und es gab gleichzeitig auch Vorwürfe, Corsini habe Teammitglieder beschimpft und unangemessene Gesten gemacht. Der Film läuft hier trotzdem im Wettbewerb. Also auch hier, wie in Deutschland, gibt es noch viel zu diskutieren, was die Arbeitsbedingungen am Filmset angeht. Die Organisation Osele Feminisme, also übersetzt Wagt den Feminismus, hat gestern dazu aufgerufen, das Festival zu boykottieren, hat in einer Erklärung geschrieben, 6 Jahre nach MeToo, Zitat, hört das französische Kino nicht auf, seine Solidarität und Selbstgefälligkeit gegenüber Männern zu zeigen, die der Gewalt beschuldigt werden und deren Karriere und Ruf geschützt bleiben. Und das heißt dann weiter, dass, Zitat, moralische, sexistische und sexuelle Gewalt kein Thema für das Festival von Cannes ist. Also es sind schon sehr deutliche Worte. Man brüstet sich hier in Cannes zwar für schillernde Vielfalt, aber gleichzeitig scheint man sich dann doch wenig um die dunklen Seiten der Macht zu kümmern. Aber immerhin wird die Kritik daran auch lauter.
Jetzt ist ja auch, wenn gerade nicht kann es, aktuell sowas wie Machtverhältnis und Arbeitsbedingungen am Filmset in gleich mehreren Ländern in Europa in der Diskussion. Warum denn eigentlich gerade jetzt? Kannst du dir das erklären?
Also eine richtige Erklärung habe ich nicht, habe aber eine Hypothese. Also wenn man zurückschaut, MeToo kam 2018 im Herbst aus den USA zu uns. Und war natürlich auch da das Ergebnis eines jahrelangen gesellschaftlichen Prozesses. Also Frauen müssen sich ja erstmal trauen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und Medien müssen auch erstmal bereit sein, darüber zu schreiben. Die USA waren also bereits in Bewegung, bei uns kam MeToo an. Gesellschaftlich aber war, so meine These, der Boden hier vielleicht noch nicht vollständig bereitet. Es gab bei uns ja im Filmbereich dann vor allem, was MeToo angeht, die Fälle des Regisseurs Dieter Wedel und des WDR-Fernsehspielchefs Gebhard Henke. Viel mehr gab es dann ja erstmal nicht. Es wurden dann einige Veränderungen vollzogen, also die Vertrauensstelle Themis wurde eingerichtet, es wurde Sensitivity Training eingeführt. Es wurde also erstmal so eine Art Bewusstsein geschärft, aber an den Machtstrukturen dieses Systems zu schrauben, ist eben schwierig. Das System ist mächtig, träge und wenn viel Geld im Spiel ist, ist das System eben noch träger, wie der Fall Till Schweiger ganz aktuell ja zeigt. Da hat es offensichtlich ein großes System des Schweigens gegeben und dann auch noch der Versuch des Vertuschens von Konstantin. Also jetzt, glaube ich, ist der Boden bereitet, dass wir wirklich reden über die Machtstrukturen, dass wirklich die Fälle an die Öffentlichkeit kommen Und deswegen ist es vielleicht jetzt einfach gerade jetzt der Fall, wo in Österreich, in Deutschland und in Frankreich genau über diese Strukturen wirklich diskutiert wird.
Susanne Burg, unsere Filmexpertin, ist gerade bei den Filmfestspielen in Cannes und sie hat uns erzählt, welche Rolle da gerade auch MeToo-Machtverhältnisse am Set und auch umstrittene Figuren wie Johnny Depp spielen. Danke dir.
Sehr gerne.